Eva hat es schon gesagt, ich möchte heute über Markus Evangelium Kapitel 10 sprechen. Und in den meisten Bibeln steht da so etwas drüber wie die Heilung des blinden Bartimäus bei Jericho. Wenn ich da was zu sagen hätte bei den Bibelausgaben, dann wäre meine Überschrift für diesen Abschnitt: Schrei laut, sei mutig, steh auf. Schrei laut, sei mutig, steh auf. Ihr habt auf euren Plätzen gefunden, so Outlines, den Bibeltext, so zum Mitverfolgen und auch ein paar Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Nicht erschrecken, meine Predigt ist nicht an jeder Stelle so stringent und logisch nachvollziehbar. Ich predige so ein bisschen modulhaft, man kann jederzeit aussteigen und wieder einsteigen. Und die Aufgabe an euch ist aber, nehmt euch ein oder zwei gute Gedanken für eure nächste Woche mit. Also, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe meine Predigt vorbereitet und jetzt seid ihr dran, euch da was bei dem, was ich euch anbiete, was euch was rauszuziehen, was für euch wichtig ist, was für euch gerade passt, okay? Das ist eure Aufgabe, nicht einfach reinsetzen und zuhören, sondern ihr habt einen Stift, denkt mit und fragt euch, was sagt Gott mir heute, was ist die Botschaft für mich heute mit diesem Text und mit dem, was der Reinhard Brunner hier vorne sagt, okay? Startklar? Dann geht es los. Ich lese immer wieder so Abschnitt von dem Text und teile mit euch ein paar Gedanken dazu. Und sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und sie kamen nach Jericho. Jericho, der Name Jericho kommt vermutlich vom hebräischen Wort Jarea oder Jareach. Das bedeutet Mond. Jericho ist also die Mondstadt. Jericho liegt im Jordantal, so zwischen Jerusalem, Jordan und Totem Meer. So in diesem Dreieck liegt Jericho, gleich in der Nähe dieses berühmt gewordenen Höhlen von Qumran, wo man diese spektakulären Schriftfunde gefunden hat. War das 50er Jahre, glaube ich, also 1950 rum, oder auch 30, wisst ihr das? In den 60er Jahren, die ja diesen Beweis geliefert haben. So denkt man ja immer, naja, die Bibel, das ist so stille Posteffekt, wer weiß, ob sich die Geschichten nicht weiterentwickelt haben und so weiter. Also man weiß gar nicht, man dachte bisher immer, die Schrifttradition der Bibel ist so, liegt so im Nebel, ja. Und jetzt hat man diesen spektakulären Fund gemacht von Handschriften, die ganz von Anfang sind und hat die mit, also ne, hier sind ist heute, da ist Qumran, diese Schrift gefunden, hat festgestellt, die Schriften da mit dem, was überliefert wurde, stimmt fast exakt überein. Also dass man hat ja einen Beweis dafür, dass die Bibel sehr exakt überliefert wurde. Und dass dieses Argument, naja, so stille Posteffekt, Bibelmärchen, ob da überhaupt was stimmt, wer weiß, nicht zählt. Okay, Jericho ist da in der Nähe von Qumran im Jordantal. Die neuesten Ausgrabungen haben ergeben, dass Jericho, die frühesten Anfänge dieser Stadt Jericho, 5000 vor Christus liegen. Und als er nach Jericho hineinging, oder wieder, ne, sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho herausging, ist typisch Markus-Evangelium, ja, Markus macht es immer so ein bisschen spannend, ja, erst im dritten Satz sagt er, wer er ist. Ich meine, wir riechen den Braten, wahrscheinlich ist es Jesus, klar, mit seinen Jüngern, aber Markus macht es immer ein bisschen spannend, typisch Markus-Text hier. Also als Jesus aus Jericho herausging, Jesus war immer unterwegs. Jesus war immer unterwegs. Er war eine mobile Kirche sozusagen, ein Wanderprediger. Und er war immer unterwegs. Wir können uns und heute schon gar nicht darauf zurückziehen, dass wir sagen, wir bereiten hier einen tollen Gottesdienst vor und mal warten, wer kommt. Funktioniert nicht. Hat bei Jesus auch schon nicht funktioniert. Jesus war immer unterwegs in den Städten und hat die Städte besucht. Übrigens häufig oft Städte. Björn Höcke von der AfD hat ja jetzt vor ein paar Tagen die Welt wissen lassen, dass er findet, dass die Bibel für uns heute keine große Rolle spielt, weil es da so viel um Wüste geht. Da kann ich nur sagen, er hat wahrscheinlich die Bibel nie gelesen oder nur auf der ersten Seite, wo im Schöpfungsbericht steht, die Erde war wüst und leer. Danach hat er dann aufgegeben und hat sich dieses Vorurteil gebildet. Das Gegenteil ist der Fall. Überraschend viel ist von Städten die Rede. Im Gegenteil, ich sage, beschäftige mich ja sehr mit Stadt und Großstadt und Urbanisation, Urbanisierung. Die Urbanisierung, die wir erleben, die weltweite Verstädterung, finden wir in der Bibel vorgezeichnet. Das Gegenteil, Björn Höcke, ist der Fall. Okay, aber da kommt ja sowieso nicht viel Kluges aus der Ecke. Ich schweife ab. Also, Jesus ist in der Stadt Jericho. Er war unterwegs und hat nicht gewartet, bis die Leute zu ihm kommen, sondern ist hingegangen. Spannend finde ich, dass das hier so steht. Ich drücke hier immer drauf auf meinen... Ja, okay. Und sie kamen nach Jericho, Punkt. Und als er aus Jericho herausging, er und seine Jünger und eine große Menge, es bleibt so ein bisschen offen, was zwischen Satz 1 und Satz 2 passiert ist in Jericho. Also er ging nach Jericho und dann geht die Geschichte weiter und als er nach Jericho, aus Jericho herausging, was aber ist in Jericho passiert, wissen wir nicht genau, aber... Wer die anderen Stadtgeschichten mit Jesus mal studiert und liest, hat allen Grund anzunehmen, dass das in Jericho passiert ist, was immer passiert ist, wenn Jesus in eine Stadt ging. Er hat den Menschen die Liebe Gottes gesagt und er hat ihnen die Liebe Gottes gezeigt, spürbar gemacht. Er hat von der Liebe Gottes gesprochen und er hat Wunder getan. Heil und Heilung. Und die Theologen würden sagen, Wort und Werk gehört immer zusammen im Dienst Jesu. Oder nochmal anders in der kirchlichen Sprache, wenn Evangelisation und Diakonie. Das ist für mich in der Bibel, in den neutestamentlichen Berichten mit Jesus sehr eindeutig und auch in der Kirchengeschichte. Immer dann, wenn Wort und Werk, Evangelisation und Diakonie zur gemeinsamen Mission der Kirche wird für diese Welt, dann passiert ein geistlicher Aufbruch. Das war bei Jesus so, das lesen wir in diesen ganzen Geschichten, dass er ihnen von der Liebe Gottes gesagt hat und es sie hat spüren lassen. Das ist unsere Idee hier beim Church Brunch. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Nicht nur Evangelium hören, sondern auch in den Begegnungen und beim Essen. Hier ist Liebe Gottes erfahrbar. Und auch hier beim Jerusalem Campus Ensemble ist das ja so eindrücklich. Durch die Arbeit der Gemeinde ist diese Kirche entstanden und das anliegende Krankenhaus, weil sie den Menschen geholfen haben, dass sie Hoffnung kriegen und weil sie ihnen gesagt haben, dass sie Hoffnung haben dürfen. Wenn das Hand in Hand geht, passiert ein Aufbruch. Und das ist der Auftrag von Kirche und von uns Christen bis heute. Okay. Jesus ging wieder heraus aus der Stadt. Vermutlich ist das, wir haben keinen anderen Grund, was anderes anzunehmen, genau das passiert, was immer passiert ist. Da sitzt ein blinder Bettler namens Bartimäus. Der Sohn des Timäus heißt es da. Aber Bartimäus heißt, wenn man den Namen übersetzt, er bedeutet Sohn des Timäus. Das gab es natürlich öfter, gibt es ja auch im Skandinavischen so Johansson oder Friedrichsson. Ja, mir ist schon klar, dass es so ist, aber ich sage immer Bartimäus, der war so arm, hat nicht mal für einen Vornamen gereicht. Übrigens, zu allen Zeiten haben die Städte die Bettler, die Armen angezogen. Auch Hamburg zieht die Armen an. Und es ist eine Aufgabe für eine Stadt, mit den Armen, mit den Ausgegrenzten, mit den anderen irgendwie umzugehen, sie zu integrieren. Das ist eine typische Stadtaufgabe. Aber Bettler Wrestler hat auch einen geistlichen Klang. Man weiß von großen Martin Luther, dass seine letzten Worte waren, als er im Sterben lag: Wir sind Bettler, das ist wahr. Und er meinte damit: Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind im tiefsten angewiesen auf das, was Gott uns schenkt. Wir sind eigentlich Menschen, Bettler, die Hände offen halten. Wir sind Bettler, das ist wahr. Bettler sind nicht nur die anderen, sondern wir sind Bettler. Im biblischen Schöpfungsbericht, ganz am Anfang der Bibel, steht: Und als Gott den Menschen schuf, blies er ihm den Odem durch die Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das hebräische Wort, was da für Seele steht, heißt Nefesh. Nefesh. Und Nefesh hat so eine Doppelbedeutung von Seele, aber auch von Hals, von Schlund. Also da, wo der Mensch Luft und Nahrung und Flüssigkeit aufnimmt, das, was er zum Leben braucht, das ist Nefesh. Und das bedeutet, dass der Mensch zutiefst ein Angewiesener ist. Und ich sage immer, dass das Entscheidende, was wir zum Leben brauchen, haben wir nicht einfach in der Tasche, können wir uns nicht verdienen, sondern müssen wir empfangen. Wir alle sind Bettler. Okay, das ist so das Spielfeld, der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und als Jesus aus Jerusalem, aus Jericho herausging, da passiert eigentlich das Eigentliche. Als Jesus aus Jericho herausging, da passiert sozusagen ganz am Schluss das Eigentliche noch, von dem, worüber Markus dann berichtet. Ist es nicht oft so, dass das Eigentliche gerade noch so ganz am Schluss passiert, wo vielleicht keiner mehr damit gerechnet hat? Also muss man sich, das ist für mich die Situation da in Jericho, muss man sich mal vorstellen. Jesus ging in die Stadt, dann passierten die Wunder, diese tollen Predigten, die das Herz berührte, die Heilungen. Und eigentlich war die Messe gelesen, sagt man. Und dann passiert ganz am Schluss das Eigentliche. Ich möchte euch eine Frage mitgeben zum Nachdenken. Was ist im Moment dein Jericho? Was ist im Moment dein Jericho? Also deine Situation, wo du das Gefühl hast, also eigentlich ist die Messe gelesen. Eigentlich ist der Käse gegessen. Eigentlich ist das Thema durch, ja. Saß dieser Bettler, muss man sich mal vorstellen, die Situation. Da saß dieser Bettler irgendwo am Rand, wahrscheinlich vor der Stadt, vielleicht vor den Stadttoren oder vor dem Stadttor. Und in der Stadt, da spielte die Musik. Da sind die Wunder passiert. Da ist gepredigt worden. Da sind die Heilungen passiert, aber er war nicht dabei. Jesus war da und jetzt ging er gerade wieder raus. Mit dem Kopf vielleicht schon woanders. Was ist dein Jericho, deine Situation in einem Job, in deiner Beziehung, in dem Projekt, in dem du gerade steckst? Die Freundschaft, wo du das Gefühl hast, eigentlich ist das Thema durch, ja. Die Messe ist gelesen. Eigentlich ist das Ding schon fertig. Man kann ja eigentlich aufgeben, ja. Es ist eigentlich durch. Ich erinnere ja nicht gern an die Fußball-WM vom letzten Jahr. Ist ja nicht so gut gelaufen, aber es gab ja ein Highlight für uns in Deutschland hier. Das Spiel gegen Schweden. Deutschland musste unbedingt gewinnen. Eigentlich waren die da schon quasi raus. Das war, glaube ich, das vorletzte oder das letzte Gruppenspiel. Die waren eigentlich schon raus. Es läuft die 95. Minute, also 5 Minuten schon in der Nachspielzeit. Der Schiedsrichter kann jede Sekunde abpfeifen. Toni Kroos hat das wahrscheinlich schlechteste Spiel seines Lebens gemacht, so gefühlt, ja. Boateng schon in der 80. Minute vom Platz geflogen. Ich meine, Boateng von der 80. Minute vom Platz geflogen. Jetzt seit einer Viertelstunde spielt Deutschland in der Unterzahl und muss unbedingt gewinnen. Das Ding ist eigentlich längst durch. Wer hat geglaubt, dass die das Ding nochmal drehen? Dass aus dem Spiel nochmal was wird? Was ist im Moment dein Schwedenspiel? Wo du denkst, eigentlich ist das Ding durch. Was ist dein Jericho? Kannst du dir aufschreiben, vielleicht ein kleines Wort auf dem Zettel. Und als er aus Jericho herausging, das Ding war eigentlich erledigt, er und seine Jünger, da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Schrei laut. Das Thema ist noch nicht durch. Bei Jesus haben wir keinen Grund, eine Situation, eine Beziehung, ein Projekt, eine Sache einfach so wegzuwerfen. Und wenn wir längst in der Nachspielzeit sind, schrei laut, glaub daran. Könnt ihr mir das versprechen, dass ihr keine Situation aufgebt, bevor sie nicht wirklich zu Ende ist? Es gibt keinen Grund dafür. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth da war, dass es Jesus war, schrie er laut. Schrei laut. Aus Leibeskräften. Wisst ihr noch, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, dieses Schwedenspiel? 95. Minute, ich meine, das gibt es plötzlich pfeift der Schiedsrichter, aber das Spiel ist nicht vorbei. Es gibt einen Freistoß vor dem Tor der Schweden. Spitzer Winkel, das war eigentlich nichts. Aber Toni Kroos, der geglänzt hat durch Fehlpässe in diesem Spiel, legt sich den Ball zurecht. Und dann dieser geile Trick mit Marco Reus, Ball ein bisschen antippen, Reus stoppt ihn und Kroos haut ihn mit aus Leibeskräften in das obere Eck. 2:1 vor Deutschland, 95. Minute, Wahnsinn. Ich denke mal, was wäre gewesen, wenn Toni Kroos auf die Uhr geguckt hätte und gesagt, eigentlich, das Spiel ist vorbei. Kann ich eigentlich einpacken. Wir dürfen nie eine Situation aufgeben und wegwerfen. Eine Beziehung, die Sache im Job, bevor der Schlusspfiff gefallen ist. Als er Jesus hörte, schrie er aus Leibeskräften. Und das ist sehr interessant, als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Das ist so ein theologisches Ding, muss ich mal kurz erklären. Jesus von Nazareth war quasi der bürgerliche Name von Jesus. Jesus von Nazareth war der Zimmermann von Nazareth. Aber er ruft ihn an und spricht ihn an als Sohn Davids, das heißt der Messias, der Christus, der Gott, so wie das Mohammed vorhin sagte, Jesus ist ein Gott. Ja? Der Heiland, er spricht ihn an als der Heiland, sagt, der Heiland, der du Wunder tust, der du von Gott sprichst, erbarm dich meiner. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe ja schon 100-mal Jesus um Erbarmen gerufen für diese Situation. Ich habe schon so oft gebetet für diese Situation. Das ist genau mein Punkt. Und? Na und? Ist das ein Grund, die Situation jetzt aufzugeben? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Da ist noch eine Nachspielzeit. Da gibt es noch einen Freistoß. Schrei laut. denn Jesus kommt vorbei an deiner Situation. Und jetzt passiert, das ist eigentlich mein Lieblingsteil in der Geschichte, ja, er schreit laut, was machen die Jünger und die Leute, die mit Jesus da waren? Sie fuhren ihn an, steht hier, sie fuhren ihn an, sie schnauzten ihn an auf gut Deutsch und sagte, er solle schweigen. Das ist typisch. Wenn wir auf Veränderung, wenn eine Veränderung in unserem Leben passieren will, wird es immer Widerstand geben, immer. Veränderung fordert immer Widerstand heraus. Was glaubt ihr, was die Leute, die Schweden gerufen haben, als sich Toni Kroos den Ball zurechtgelegt hat? Was haben sie Ballfall gerufen und sagen, jetzt ja, probier's mal. Die haben ihn, Tausende haben ihn ausgebuht. Was macht Toni Kroos? Legt sich den Ball schön zurecht. Euer Widerstand ist mein Ansporn. Besser konnte der Freistoß nicht kommen. Wenn sich etwas ändern soll, wenn wir um Gottes Erbarmen bitten, wenn wir auf Veränderung aussehen in unserem Leben für eine Situation, wird sich Widerstand regen. Darauf könnt ihr wetten. Und was macht Bartimäus? Bartimäus macht das einzig Richtige, was man in dieser Situation machen kann. Das einzig Richtige. Da kann man eine Menge falsch machen und nur eine Sache richtig. Und was ist das eine, was man richtig machen kann? Er schrie umso lauter. Das ist das einzig Richtige. Er schrie umso lauter. Schrei laut. Und wenn sie Buh rufen, schrei noch lauter. Das ist deine Aufgabe. Jesus, erbarm dich meiner. Wenn du an dein Jericho denkst, das, was du da aufgeschrieben hast oder im Kopf hast, oder wir haben ja bei der letzten Predigt beim Church Punch von dieser Liste hier gehört, von Klaus Engelmohr, die wir hier nochmal haben, mit diesen Charaktereigenschaften aus dem Galaterbrief, Liebe, Freude, Friede, wo es auch um so Veränderungen geht. Wenn du vielleicht daran denkst, wer Veränderung sucht, wer von Änderung anstrebt oder von Gott erbittet, wird auf Widerstand stoßen. Schrei laut. Wie wir hier unterwegs sind in der Jerusalem-Kirche, Jerusalem Campus, dass wir daran glauben, dass hier ein Ort entsteht, der geistliche Zukunft hat, für uns und für viele Menschen von außen, die noch hier sein könnten. Wir wissen, es gibt Widerstand. Und der Widerstand kommt nicht immer nur von außen, sondern auch von innen. Widerstand ist normal. Abhaken, wie heißt das? Also ausspucken, Mund abputzen, weiter, ja. Und jetzt, dann geht es weiter. Also er schrie umso lauter. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Das finde ich auch richtig klasse. Ruft ihn her. Also er spricht die Leute, seine Jünger, die Leute, die mit ihm da aus der Stadt rausgegangen sind, er spricht sie und sagt, ruft ihn her. Also, das sind ja die, die gerade noch gerufen haben, Schnauze, sei ruhig, ja, Klappe halten. Wir sind hier wichtig, wir gehen jetzt schon mal hier nach Jerusalem oder so, ja. Jericho ist durch, du hast jetzt Sendepause. Die spricht er an und sagt, ruft ihn her. Das ist genial. Das ist genial. Jesus hätte ja selber hingehen können. Oder er hätte den blinden Bartimäus bitten können, zu ihm zu kommen. Hat er aber nicht. Ruft ihn her. Jesus spannt diese Leute ein und macht sie zu Beteiligten seines Wunders. Jesus spannt die Leute ein und macht sie zu Beteiligten seines Wunders. Jesus will uns einspannen und zu Beteiligten seiner Wunder machen. Jesus kann Wunder machen, damals und heute. Er macht es aber oft nicht einfach so, jetzt ist das Wunder da, zack, sondern er macht uns alle zu Beteiligten seiner Wunder. Ruft ihr ihn her. Wir können hier tolle Gottesdienste feiern. Church Brunch, schmecket und sehet, nicht nur zum Hören, sondern zum Riechen und zum Spüren. Ja. Aber es ist unsere Aufgabe, die Menschen herzurufen. Jesus tut hier Wunder. Aber es ist unsere Aufgabe, die Menschen hierher einzuladen. Ruft ihr ihn her. Das ist unsere Aufgabe. Jesus möchte uns zu Beteiligten seiner Wunder machen. Und dann gehen sie hin und sie riefen den Blinden und sprachen, sei mutig, steh auf, er ruft dich. Wisst ihr, Gott, Jesus hat uns das Wunderbarste anvertraut, das wunderbarste Geschenk, den wunderbarsten Schatz, den man bekommen kann. Und den wir rufen sollen, den wir hinaustragen sollen zu den Menschen. Gibt es etwas Wunderbareres, etwas Größeres als Menschen zu sagen, zuzusprechen, Jesus ruft dich. Jesus ruft dich. Das ist uns anvertraut. Jesus macht uns zu Beteiligten seiner Wunder. Was das auslöst im Menschen, die das zugesprochen bekommen, dieses sei mutig, steh auf, Jesus ruft dich, lesen wir hier in Vers 50. Da warf er seinen Mantel von sich und er sprang auf und kam zu Jesus. Was löst das in Menschen auf, aus denen wir sagen, Jesus meint dich. Gott meint dich mit seiner Liebe. Gott meint dich mit seiner Vergebung. Gott meint dich mit seiner Hoffnung. Und es ist unsere Aufgabe, es diesen Menschen zu bringen. Jesus wird das nicht für uns tun. Es ist unsere Aufgabe. Ruft ihn. Sprecht ihn zu, sei mutig. Sprecht ihn zu, steht auf. Sprecht ihn zu. Jesus ruft dich. Jetzt kommt das Finale. Und er kam zu Jesus und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Es ist überhaupt, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine super Frage. Das ist eigentlich überhaupt die beste Frage, die man überhaupt stellen kann, glaube ich. Was willst du, dass ich dir tun soll? Im Coaching, im systemischen Coaching, ist das die erste und die wichtigste Frage in einem Coaching. Was willst du? Genau diese Frage. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Das ist die, man sagt da in der Coaching-Sprache, die Auftragsklärung. Was willst du und wer kann ich für dich sein? Im systemischen Coaching sagt man ja, Ratschläge sind Beratungsfehler. Ja, erstmal halb zuhören und sagen, oh, mach's einfach so, wie ich es auch gemacht habe, hat immer geklappt, ja. Ist übergriffig und ein Beratungsfehler. Das erste ist erstmal hinzuhören, was will der andere überhaupt? Worum geht's ihm? Und nicht gleich schon vorher zu denken, was das Beste für ihn ist. Erstmal zuhören. Und dann sich fragen, und dann wer kann ich, also ich frage nach der Rolle, wer kann ich für dich sein? Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bin ich mit Axel ein bisschen ins Gespräch gekommen, was mit Lieder und worum es in der Predigt geht und so weiter. Und wir Sehenden finden ja auch immer, dass wahrscheinlich für so einen Blinden, der nicht sehen kann, das Beste ist, dass der ja wahrscheinlich will, dass er sehen kann. Liegt irgendwie nahe. Aber für uns ist ja Sehen normal und für Axel zum Beispiel ist nicht sehen können normal. Können wir ihm zugestehen, dass er erstmal andere Sorgen hat, als sehen zu können? Er ist unterwegs und als freiberuflicher Musiker und Komponist Freiberufler wissen das. Erstmal, wo ist der nächste gute Job? Ja, liegt erstmal ganz oben auf. Dann hat er gerade einen Infekt, den er nicht so richtig los wird. Das sind eigentlich die Themen. Wer bin ich, ihm überzustülpen? Ja, erstmal gehustet, ja. Wer bin ich, ihm erstmal überzustülpen? Wahrscheinlich, ich weiß schon, was du brauchst, ja. Erstmal ein Wunder tun. Ein falsches Wunder gemacht vielleicht. Das Problem liegt ganz woanders. Nochmal zurück zu deinem Jericho. Oder zu dieser Liste hier, die wir beim letzten Gottesdienst hatten. Was willst du, dass Jesus für dich tut? Das Tolle im Coaching und auch bei dieser Frage ist immer, wenn das klar ist, wenn mir selber das klar ist, ist die Lösung schon halb passiert. Was willst du, dass Jesus für dich tut? Im Blick vielleicht auf diese Liste, im Blick auf dein Jericho, im Blick auf dein Schwedenspiel. Wer das weiß, kann zum Beispiel sehr konkret beten. Jetzt kommt noch so ein Schluss, der spannenderweise, finde ich, diese ganze Geschichte nochmal irgendwie dreht. Oder zumindest ein Angebot ist, sie zu drehen. Der geht nämlich so, der Schluss. Was willst du, dass ich für dich tun soll, fragt Jesus. Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, das bedeutet mein Meister, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Versteht ihr, was ich meine? Mit dieser überraschenden Wende, zumindest als Angebot. Er sprach, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Ich frage mich, ob es sich wirklich bei dieser Bibelgeschichte, bei diesem Wunder, um das Wunder einer körperlichen Heilung dreht, oder ob zumindest nicht auch oder sogar alternativ es sich um ein geistliches Sehen dreht. Jesus sagt, geh hin, ne? geh deines Wegs. Aber hier steht, und er wurde sehend und folgte Jesus nach. Ich glaube wirklich, dass diese biblischen Berichte über Wunder, über Heilungen, dass das wirklich so passiert ist. Und wir haben das hier in der Gemeinde oft genug erlebt, dass Menschen körperliche Heilung erfahren hat. Ich glaube, dass Jesus das kann, damals und heute. Aber wir sollten diese Geschichten auch nicht verkürzen oder einengen auf eine nur körperliche Heilung, sondern auch die Offenheit dafür haben, zu denken, dass es sich auch um ein geistliches Sehen dreht. Er folgte danach Jesus nach. Wir singen jetzt gleich ein Lied nach der Predigt. Und ich habe gedacht, Axel, wir waren ja so schön im Gespräch. Ja. Man könnte fast eine kleine Überleitung nochmal, dass du, finde ich, das Schlusswort haben solltest. Ich habe vorhin schon gesagt, für uns Sehende ist es normal zu sehen. Für dich ist es normal nicht zu sehen. Würdest du sagen, wenn ich jetzt behaupten würde, diese Bibelgeschichte, da geht es vielleicht nur oder doch um ein geistliches Sehen, würdest du sagen, das ist so eine Heilung zweiter Klasse?
Heilung zweiter Klasse, das finde ich eine sehr merkwürdige Geschichte. Eine Heilung ist erstmal eine Heilung. Ne? Und ich finde es toll, dass Jesus aber wesentlich weitergeht, als eben einfach nur zu sagen, gut, ich sehe dein körperliches Gebrechen, ich mache da was draus, wirklich was Besseres. Das tut er, das ist gar keine Frage. Aber er sieht wesentlich tiefer in diesen Menschen rein. Er hat eine Ahnung davon, dass dem eine ganze Menge mehr im Grunde auch noch fehlt. Dass vielleicht das Sehen, was er nicht hat, erstmal nur, sagen wir mal so, eine Art Vehikel dafür ist, was eigentlich da alles noch draus werden kann. Genauso wie bei mir. Ich habe keine Ahnung, was Sehen eigentlich ist, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel eigentlich unheimlich gerne Auto fahren könnte oder würde. Als Musiker ist es echt blöd, nicht Auto fahren zu können, das sage ich euch. Ne? Aber dass ich dafür sehen kann, ist klar. Wie das Sehen allerdings funktioniert und warum ich das aus anderen Gründen noch brauche, ist mir in diesem Moment, wo ich denke, Autofahren wäre jetzt klasse, eigentlich relativ egal. Und ich glaube, bei Jesus ist es so, der hat gesehen, dieser Mensch, der ist reif dafür, dass er mir nachfolgt. Und wenn ich etwas dafür tun kann, dass er das tut, indem ich ihm erstmal seine Augen gebe, nicht wiedergebe übrigens, denn er hatte sie offensichtlich vorher gar nicht, dann ist das ein tolles Mittel, sozusagen ihm auch zu zeigen, hier geht es auch noch viel weiter und hier geht es auch geistlich viel, viel weiter. Und darüber freue ich mich sehr bei dieser Geschichte.
Und von diesem geistlichen Sehen, was es bedeutet, zu erkennen, wer Jesus ist, diesen Mann von Nazareth oder wer Gott ist, da geht es auch beim nächsten Lied, das hat er von diesem geistlichen Sehen ganz viel.
Richtig.
Und ich freue mich, dass du in diesem Sinne auf jeden Fall ein geistlich Sehender unter uns bist und jetzt mit uns dieses Lied singst.
Mhm.
Aber ich glaube, Steffi macht mit, ne?
Steffi, ja, natürlich.
Gut. Wenn ich singe? Also wenn Axel singt, ja.